Der S3-Podcast. Montagabend nach der 8. Das ist der Fokus auf der S3. Mein Name ist Hannes Hug. Der Michael Oppitz schaut anderen Menschen beim Leben zu und verdient damit sein Leben. Als Ethnologe hat Michael Oppitz vor mehr als 40 Jahren das erste Mal für längere Zeit das Leben von einem Volk in Asien studiert. Heute ist er mein Gast. Michael Oppitz, Sie sind Professor für Ethnologie und abtretender Direktor des Völkerkundemuseums in Zürich. Es ist ein neues Jahr. Sie gehen in Pension. Wie und womit haben Sie orakelt im neuen Jahr?
Oh, orakelt oder orakel? Das ist die Frage, ja. Wenn ich orakele, dann arbeite ich mit Orakelmethoden. Und wenn ich orakelt werde, dann ist mir egal, welche Methode da angewendet wird. Selbstverständlich kenne ich aus der Ethnologie zahlreiche Methoden des Orakels. Zum Beispiel das Schulterblatt-Orakel.
Jetzt, aber Sie haben ja jetzt gerade wieder eine Fülle von Möglichkeiten, wie er dargelegt. Ja. Welche hat denn jetzt auf das neue Jahr und Sie zugetroffen? Haben Sie das tatsächlich gemacht zum neuen Jahr?
Oder? Nein, ich habe es nicht gemacht, aber ich sehe die Möglichkeit dazu. Ja, wenn immer ich an meine Völkchen im Himalaya oder in Südwestchina denke, denke ich selbstverständlich auch an deren Wunsch, deren Wünsche zu wissen, was die Zukunft bringt. Und die haben Orakelmethoden, die von den unsrigen gewaltig unterschieden sind. Ja, es gibt Trommelorakel, es gibt eben solche Schulterblattorakel, es gibt Orakel mit Schildpatt und so weiter und so fort.
Haben Sie denn sich selber in die Kunst des Orakelns einführen lassen? Also, oder anders gefragt, sind Sie jetzt auch Experte im Sinne von, können Sie das?
Ich weiß, wie es geht. Mir fehlt natürlich die metaphysische Eignung dazu. Das kann man nicht erlernen, sondern das kann man nur ererben und dann erlernen, wie es richtig die Zukunft zu lesen sei. Ich weiß, wie sie zu lesen ist, aber ich würde keine Aussagen treffen, weil ich gewissermaßen die Initiation oder die Übergabe des Wissens auf metaphysischer Ebene nicht besitze.
Ich merke da aber so, es schlagen zwei Seelen in ihrer Brust. Einerseits ist es so die distanzierte, vielleicht Forscher-Akademiker-Haltung aus Europa und die andere ist eigentlich der Mensch, der das erlebt hat und für sich auch einen großen Teil daraus gezogen hat. Da täusche ich mich nicht, oder?
Sie täuschen sich insofern nicht, als selbstverständlich das Allerwichtigste ist für den Ethnologen, dass er sich nicht lustig macht über anderer Völker, Bräuche, Gewohnheiten, Traditionen und so weiter. Und selbst wenn es welche sind, denen man selbst höchst kritisch gegenübersteht, heißt das ja nicht, dass man sich darüber erheben möge. Im Gegenteil, es geht darum, sozusagen den Systemcharakter und die Begründungen zu erfassen, die die Leute selber haben für dieses oder jenes. Ja, und so auch für jede Art von Orakel. Ja. Aber nochmal auf die Orakel zu kommen, Orakel sind selbstverständlich in ganz Asien eine uralte Tradition. Und die Ursprünge der Schrift, zum Beispiel in China, sind unmittelbar mit der Orakelkunst verknüpft. Ja, also die ältesten Schriftzeichen, die wir haben aus China, sind Kommentare zu Risse auf solchen Schulterblattknochen, die Botschaft liefern, und die ältesten Schriftzeichen, die wir haben, chinesischen Schriftzeichen aus der Shang-Zeit, sind Interpretationen bzw. Kommentare zu diesen Interpretationen, die oral mündlich geliefert worden sind.
Also ein bisschen populär ausgedrückt, das ist ein Remix der Realität durch Objekte.
Gut, könnte man sagen.
Könnte man so sagen.
Ja.
Mhm. Sie haben von 1977 bis 1984 bei den Magar gelebt. Das ist ein Bergvolk in Nepal und haben da geforscht. Was war denn eigentlich bei Ihrer Arbeit zuerst da? War es die Exotik, der Reiz des Fremden oder war es in Ihrem Leben einfach zu langweilig?
Zu langweilig war es mir nicht. Ich hatte als ich in den Himalaya ging oder als ich mich entschloss, Europa oder den Westen zu verlassen, natürlich über 20 Jahre auf dem Puckel im Westen und war auch in der politischen Bewegung der 60er Jahre involviert. Aber ich muss sagen, mich reizte sozusagen der Eintritt oder der Übertritt in einen vollkommen anderen intellektuellen und weltlichen und Zusammenhang, ja, und da bot sich die Ethnologie natürlich an, weil dort, in wo immer man da hinkommt, eine ganz andere Art des Weltverstehens sozusagen vorherrscht.
Aber was war denn, was war denn das Motiv dafür, das herauszufinden? Andere Leute haben ja, zu der Zeit hat man ja angefangen, ganz viele Dinge auszuprobieren, die man vorher so nicht gemacht hat oder breite Teile der Bevölkerung nicht gemacht haben.
Das ist sozusagen, es gibt schon eine politische Dimension, nämlich eine Art von gelebter Utopie, ja, von einer anderen Welt, wo etwas Realität ist, was für uns als Möglichkeit bestünde. Und der ursprüngliche Impetus mag vielleicht gewesen sein, das kann ich jetzt gar nicht mehr so feste sagen, dass mir die europäische Lebensart nicht mehr zusagte und dass ich erhoffte insgeheim, vielleicht auch ein bisschen romantisch gesprochen, erhoffte, dass in anderen Lebenszusammenhängen, in anderen Welten sozusagen, eine Lebensweise mir entgegentreten könne, die vielleicht für mich selbst oder für uns hier im Westen nützlich sein könnte. In dem Sinne, dass man bestimmte Einsichten, Weisheiten oder was auch bei uns bedenkt oder gar transformiert und übernimmt, ja.
Also der Plan war dann schon auch wieder zurückzukommen mit all dem Wissen. Es war nicht der Plan zu flüchten eigentlich in eine Welt, die einfach so etwas von anders ist, dass man dann auch bleiben möchte.
Nein, ich hatte zwar ein Einwegbillett, mit der KLM war das damals. Meine erste Reise war 1965, also nochmal 12 Jahre davor. Und meine erste Ethnographie datiert auf diese Zeit zurück. Und das andere mit den Maga war erst meine zweite, nachdem ich den Eindruck gewonnen hatte, dass ich bei der ersten nicht gut genug gearbeitet hatte. Das war sozusagen der Nachschlag. Ne? Und mit einer gewissen Erfahrung, die ich dann schon gesammelt hatte, um herauszufinden, wie kann ich eine Gesellschaft, eine lokale Gesellschaft erfassen? Wie kann ich das sozusagen holistisch begreifen und natürlich letzten Endes auch herüberbringen? Das heißt, der stärkste Impetus war nicht das Fremde, sondern der stärkste Impetus war das Schreiben.
Und Sie wollten exakt, genau und umfassend eben holistisch das rüberbringen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Erstens, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wenn ihr jetzt in die Zeit zurückgehen, 1965, KLM-Flug, das Abenteuer lockt, man fliegt in den Himalaya. Wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Aufgabe vor? Ich nehme an, wie haben Sie es gemacht?
Also ich hatte selbstverständlich eine ganze Reihe von ethnologischen Büchern und Texten gelesen und einiges gefiel mir, anderes gefiel mir nicht. Bei der Lektüre aber kamen mir selbstverständlich schon Gedanken, wie ich es selber machen würde. Aber wie man es am Ende wirklich macht, das hängt davon ab, was man vorfindet, ja.
Also hat diese seriöse Vorbereitung vielleicht gar nicht so viel genützt? Also wenn man sich denn da einliest oder wie geht das?
Ja, also in meinem Falle war das zwar ganz gut und so, aber das Wesentliche für mich war sozusagen unbefrachtet zu sein, ja. Also das Gegenstück zu dem, was man normalerweise erwartet. Für mich ging es darum, sozusagen ein unbeschriebenes, vor allen Dingen auch unbelastet, theoretisch unbelastetes Blatt sozusagen zu sein, um die Dinge auf mich einwirken zu lassen, die an Ort und Stelle die wesentlichen und wichtigsten Dinge sind und nicht das, was ich als wichtig mitbringe. Ja?
In dieser Situation ist es ja, ist das Wissen ja ein bisschen Ballast auch. Also das verstellt den Blick und die Empfindung, denke ich.
Hin und wieder schon.
Wie sind Sie denn das losgeworden?
Besonders, also belastend ist natürlich auch, wenn man als Ethnologe irgendwo hingeht, wo andere Leute vorher schon geforscht haben. Weil man ist ja sozusagen durch Wissen schon, durch gefiltertes Wissen, also durch ein Wissen, das ein Ethnologe bereits geliefert hat, in einer gewissen Weise vorbestimmt. Ja, man ist vorbestimmt, man weiß, was er dazu gesagt hat. Er hat die Themen ausgewählt aus dem gesamten Spektrum. Und man will dann, wenn man an Ort und Stelle ist, oder muss sozusagen, sich damit auch auseinandersetzen. Das heißt, sehen, hat er recht gehabt, hat er was falsch gemacht, hat er bestimmte Sachen nicht gesehen oder nicht erkannt. Wenn man zu einer Gruppe kommt, wo diese Voraussetzung fehlt, dann ist das sozusagen ein gefährlicheres, aber auch natürlich nebeligeres Terrain, in das man sich begibt. Ja?
Also man ist da in auch eine Art Wettstreit vielleicht. Wer findet das noch unentdeckte Volk, um es zu erforschen?
Ja. Oder? Gut, also die Unentdeckten oder die weißen Flecken auf der Landkarte, die gibt es seit über 100 Jahren nicht mehr. Mhm. Das ist ein Mythos der Populärethnologie. Ja? Aber selbstverständlich gibt es ununterbrochen sehr vieles zu entdecken. Das werden Sie auch, was weiß ich, bei Ihren eigenen Freunden sehen. Ja, Sie kennen die seit 20, 30 Jahren und plötzlich entdecken Sie Seiten oder Sehweisen von sich aus an denen, die Sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Das heißt, die Entdeckungsmöglichkeit ist unbegrenzt.
Das ist offen.
Ist offen, ja.
Wie ging es denn da weiter? Also da sind Sie nach Kathmandu, nach Nepal geflogen?
Ich bin das war kompliziert. Erst nach Delhi und dann sind wir ins Ashoka Hotel gegangen, in den Swimmingpool. Und dann sind wir nach Patna geflogen und von Patna sind wir mit dem Bus rüber nach Kathmandu gefahren. Und als ich in Kathmandu ankam, zu der Zeit, Februar 65 war das, da gab es praktisch keine Autos. Da gab es das Auto des Königs und da gab es das Auto von zwei, drei anderen Leuten. Und das war's. Und diese Autos wurden zu der Zeit noch über die Berge getragen. Und in Kathmandu gab es dann eine Autostrecke von 1,5 Kilometer. Und da fuhren die immer hin und her. Ja, das war natürlich beachtlich. Sobald man natürlich in den Bergen ist, ist es heute noch so, in allen Gebieten, wo ich Forschung gemacht habe und wo die meisten meiner Kollegen Forschung getrieben haben im Himalaya, da muss man zu Fuß hinlaufen, da kann man nicht mit dem Auto hin. Ne? Also zum Beispiel in meinem Dorf, da bei den Maga, musste ich damals noch 9 Tage zu Fuß gehen. Ne? Heute kann man bis auf 5 Tage heranfahren und hat dann noch 4 oder 5 Tage zu laufen.
Was ist Ihnen dann als erstes entgegengekommen? Haben Sie, also ich stelle mir das sehr naiv vor, also ich wäre da sehr naiv, würde natürlich auch dieses Bild vielleicht in mir tragen von diesem Bergvolk, das dann seine wilden Dinge veranstaltet und irgendwelche Yaks melkt und Yak-Milch zu, also das so, wie war es denn?
Gut, also für die Leute da ist nichts wild. Ne? Im Grunde genommen ist Jackmelken genauso wie bei uns Milch abschütten oder wie unsere Bergbau. Übrigens, das ist eine interessante, lustige Sache, wo wir bei den Kühen sind. Die Schweizer sind ja bekannt für ihre Kühe. Ich hatte mal einen aus dem Dorf hier und dem habe ich eine Kamera gegeben, habe ihm gesagt, macht genau dasselbe hier in der Schweiz, was ich da drüben bei euch in den Dörfern gemacht habe. Dann hat der angefangen zu filmen und hat einen 40-Minuten-Film über das Melken von Kühen gedreht, weil das ihn am allermeisten interessierte. Und zwar die elektrischen Melkmaschinen. Das war für ihn das absolute Exotikum, ja? Das war für ihn das Aufregendste überhaupt. Ne?
Also das wäre jetzt, Tiere wären ein verbindendes Element. Das ist, nehme ich an, jetzt auch eine Andockmöglichkeit für Sie, beziehungsweise jetzt für mich, wenn ich auf eine solche Forschungsreise mich begeben würde. Aber da kommt ja noch einiges dazu. Was ist dann passiert?
Naja, also gut, Tiere werden selbstverständlich in allen Gesellschaften der Gegenwart und der Vergangenheit benutzt, weil sie gut zu denken sind. Ja, früher sagte man, man beschäftigt sich in der Ethnologie mit Tieren, weil sie gut zu essen oder weil sie eben nicht gut zu essen sind. Ne? Aber später hat man dann gesagt, nein, Tiere sind gut, weil sie gut zu denken sind. Weil in den Unterschieden und Ähnlichkeiten der Tiere natürlich auch Unterschiede zwischen menschlichen Gruppen und Ähnlichkeiten zwischen menschlichen Gruppen ausgedrückt werden können. Die eignen sich erstklassig für differenzierende Metaphern. Ja?
Also ein Kalb ist kein Rind, ist keine Kuh, ist kein Stier, ist nicht ein Ochse.
Kommt drauf an, wie man es klassifiziert. Ne?
Okay.
Ja? Wir haben unsere naturwissenschaftlichen Klassifikationen, wir haben ländliche Klassifikationen und bei diesen Völkern sind es oft Klassifikationen, die mit der Geisterwelt zusammenhängen. Ja? Viele der Tiere sind ja Inkarnationen von Geistern.
Ja. Ne? Und wie muss ich mir das vorstellen? Dann sind Sie nochmal Reise 65 dahin gekommen und haben dem Dorfältesten Weisen gesagt, ich will jetzt ein bisschen bei dir zuschauen oder?
Ja, das ist natürlich immer eine abenteuerliche Geschichte letzten Endes. Man kommt irgendwo hin und man weiß selber nicht, wie man anfangen soll und die wissen auch nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen. Ne? Und ich habe einfach gesagt, ich möchte mir hier da mal alles ansehen und das Wichtigste ist, dass man schnell Freundschaften schließt, ne? Dass man jemanden hat oder zwei Leute kennenlernt, mit dem man gut klarkommen kann. Dann muss man natürlich auch sehen, dass man die Sprache lernt, ne? Es sei denn, der Betreffende kann schon irgendeine andere Sprache, die man selber schon kann, ja. Das heißt, es ist in erster Linie zunächst mal natürlich eine Verständigungsfrage. Man muss kommunizieren und versuchen herauszufinden, ob man das, was die sagen, verstehen und ob die verstehen, was man selber fragt. Ja, ne? Aber es ist zunächst mal natürlich eine sinnliche Erfahrung. Ja, man sieht Landschaft, man sieht Architektur, man sieht Tierarten, ja, man sieht Menschen, die anders sind und auch innerhalb einer Ortschaft oder einer Ethnie Ähnlichkeiten und wieder Unterschiede aufweisen und all solche Dinge, das sind sinnliche Erfahrungen, die Mahlzeiten, das Essen, die Zubereitung, ja, all diese ganz normalen Dinge sind ja für einen Ethnologen, der also so in fremde Kultur geht, zunächst mal was Neues, ja.
Über diese Eindrücke, Architektur, Essen, Mahlzeiten, Rituale, möchte ich mich mit Ihnen nach der ersten Musik unterhalten, die Sie ausgesucht haben. Sie haben was von Bob Dylan gewünscht. Passt ja auch ein bisschen in die Zeit. Was verbinden Sie mit ihm?
Ja. Na gut, also mit dem bin ich sozusagen groß geworden, beziehungsweise er ist ja genauso alt wie ich oder ein oder zwei Jahre älter, glaube ich. Es gibt so einzelne Künstlerfiguren, ja, die sozusagen aus der eigenen Altersgruppe stammen, ne? Und unter den Musikern, also unter den Pop- oder Folk-Musicians oder wie immer man die bezeichnet, oder Dichter, Musikern, was ja bei Dylan besonders der Fall ist. Dylan ist ja einer der größten Dichter Amerikas. Das muss man mal ganz klar sagen. Und der hat sich so oft verändert. Und das ist etwas, was mich besonders anzieht an ihm. Aber selbstverständlich auch. Erstens die Tradition, dass er auf Woody Guthrie zurückgeht, ja, den ich auch sehr schätze, ja. Und dass er mit den Dichtern aus New York befreundet war, mit Allen Ginsberg und so weiter. Und eben diese Art der einer ganz neuartigen Textgestaltung. Ja, das fand ich also sehr beeindruckend. Deswegen habe ich den auch mehr oder minder mein ganzes Leben hindurch mit verfolgt und seine Musik oder seine Texte und Musik angehört. Ja.
Someday everything is gonna be different. When I paint my masterpiece.
Bob Dylan, gewünscht von Michael Opitz, Professor für Ethnologie und Direktor vom Völkerkundemuseum in Zürich. Herr Opitz, wir haben vorhin vor dem Bob Dylan darüber gesprochen, wie denn was auf einen einwirkt, wenn man so eine Forschungsreise macht. Mhm. Wir haben jetzt in Bezug auf Ihre erste gesprochen. Ja. Architektur haben Sie erwähnt, die Landschaft, die sinnliche Erfahrung eigentlich, das Essen, die Rituale. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, dass man ja sofort beginnt zu vergleichen. Aber ich denke, das ist ja vielleicht gar nicht so im Sinn des Forschers. Also wie schnell, man muss sich doch, nehme ich jetzt mal an, das Urteil wieder abgewöhnen, sagen. Wenn ich jetzt schon abschließe, dann verpasse ich vielleicht was.
Ja, klar. Es geht zunächst mal ja nicht um Vergleich. Man vergleicht selbstverständlich immer mit dem, was man perzeptorisch oder wahrnehmungsmäßig oder wissensmäßig oder im Raster der Begriffe, die man selber besitzt, schon mitbringt. Das ist klar, das lässt sich nicht. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich der in der Ethnologie, dass man lernt, umzudenken, dass man sich sozusagen von seinem eigenen Rastersystem befreit. Ja? Und das scheint mir eben ein ganz wesentliches Moment der Ethnologie zu sein und überhaupt der ethnologischen Erfahrung. Deswegen habe ich das ja auch schon mal verglichen mit der Psychoanalyse, weil da erkennbar ist. In der Psychoanalyse, wenn man das also mal ganz einfach definiert, die Psychoanalyse geht für mich nicht so sehr darum, dass man sozusagen sich befreien lernt von seinen Neurosen, sondern dass man lernt, sich selbst zu analysieren, als wäre man ein anderer. Und dann auch imstande ist, über sich selber zu sprechen, als sei man ein anderer.
Okay, also der Ethnologe in eigenen Diensten sozusagen.
Sozusagen, das ist nur die umgekehrte Vorgehensweise. Der Ethnologe kennt seine Kultur zwar, geht in eine andere, die er nicht kennt, versucht, das Fremde kennenzulernen, das zu beschreiben, und in dem Prozess, in dem er dies tut, wird ihm die eigene Kultur fremd. Ja, also bei dem einen Vorgang ist es so, dass einem das eigene als etwas Distanziertes vorkommt, also das eigene Ich als etwas Distanziertes, etwas Fremdes wird und man darüber sprechen kann. In der Ethnologie geht es darum, dass eine fremde Kultur einem näher rückt und dass man sie so beschreiben kann, als sei sie seine eigene, während im gleichen Augenblick die eigene einem sozusagen immer fremdartiger vorkommt.
Ich stelle mir das jetzt als sehr schwierig vor, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich vor mehr als 30 Jahren, bald 40, mehr als 40 Jahren, in ein so fremdes Land reise, auf eine solche Höhe, die ja auch körperlich dann sehr spürbar wird. Ja. Alles ist fremd, alles ist exotisch, alles ist noch nicht für mich erfahrbar gewesen. Mhm. Da ist doch der Rückzug auf das, was man kennt, das Erste, was man tut, um sich vielleicht auch ein bisschen zu schützen vor der Situation. Also,
Sie meinen, während man da ist?
Während man da ist.
Ja.
Oder ist der Forscher einfach so stark, also dass das dann wurscht?
Das war, hat mir bei mir keine Rolle gespielt. Ne?
Sie wollten es richtig wissen.
Ja. Das Einzige, was ich, muss ich allerdings hinzufügen, nicht ganz. Als ich das erste Mal in der Regenzeit dort war, da war 3 Monate Regen und das ist manchmal etwas hart, ne? Weil man kann nicht viel machen, überall sind Blutegel links und rechts, überall tropft und oder es tropft eben Blutegel. Die Leute gehen selber nicht viel raus aus den Hütten und ich saß da in einem Hochtal und kam nicht weg. Und die Leute, die da noch waren, die meisten waren weggegangen, die interessierten mich nicht sonderlich, ne? Da habe ich angefangen, Romane zu lesen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ich bin ein Europäer. Und da ist mir überhaupt aufgefallen, verdammt, ich bin ja weg von meiner Kultur, ja. Und das ging dann, das war dann ein Eingriff gewissermaßen, ja. Also ein geistiger Eingriff ist, wenn man so sagen will, ne. Also das stimmt schon, ne. Ansonsten diese starke Verfremdung gegenüber der eigenen Kultur, von der ich ja vorhin schon sprach, die setzt eigentlich in intensiver Weise erst ein, wenn man nach Europa oder in den Westen zurückkehrt, weil man dann sich nicht mehr richtig einordnen kann.
Was ist denn eigentlich das Seltsamste oder ja Bizarrste, was einem widerfährt, wenn man zurück nach Europa kommt, nach einer solchen langen Reise?
Der Verkehr. Und zwar der Geruch von Monoxid. Das ist für mich das Schlimmste und Stärkste und Erschütterndste gewesen. Ja?
Könnte man denn sagen, Sie haben sich anstelle der klassischen Psychoanalyse einfach diesen Trip gegönnt und sind dann zurückgekommen und erst recht erschrocken?
Ja, das stimmt. Wir können es so sagen, bei meinem ersten ein Jahr langen Aufenthalt dort, da hatte ich noch keine Psychoanalyse gemacht und hatte auch noch kein Wissen über die Psychoanalyse, mit Ausnahme von einigen Texten von Freud. Und dann habe ich, nachdem ich zurückgekehrt war, habe ich überhaupt erst eine Psychoanalyse gemacht und war dann später, als ich dann längere Zeit zu den Maga ging, erheblich besser gewappnet auf die Rückschläge, und zwar also wirklich im starken Sinne des Wortes, die mir meine eigene Kultur und der Austritt aus meiner eigenen Kultur sozusagen verzapft haben. Ja?
Aber wie kann man denn eigentlich seine Kultur verlieren? Das ist ja auch ein Teil seiner Identität, der man verlustig geht. Beziehungsweise, was tritt denn an diese Stelle? Sind Sie ein Neutrum in kulturellen Belangen? Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, man verliert sie ja nicht. Man wird sie auch nie verlieren. Das glaube ich nicht. Selbst Leute, die jetzt 40 oder 50 Jahre go native, so heißt das, ja, hat es ja immer wieder gegeben und es hat auch Europäer gegeben, die das versucht haben, Künstler haben es versucht, die sind dann auf eine Insel gegangen.
Es gab doch sogar diesen Spruch, alle wollen zurück zur Natur, am liebsten mit dem Auto. Nee, aber nicht zu Fuß oder so.
Ja, das gab's auch. Ja. Okay, gut. Diese Art der Entfremdung zur eigenen Kultur ist ein Prozess, der nicht bedeutet, dass man die eigene Kultur verliert. Ja, man verliert sie nicht. Aber man beginnt die Selbstverständlichkeit aufzuheben. Und das ist gewissermaßen auch ein Identitätsrisiko, sagen wir es mal so. Ja, um nicht zu sagen Identitätsverlust, was einsetzen kann und auch einsetzen wird. Ich sage immer, wer nicht bei der Feldforschung neurotisch geworden ist, der ist niemals dort gewesen. Ja?
Ne? Also das ist das Berufsrisiko eigentlich.
Das ist kein Risiko, das ist ein Prozess, Teil. Das ist Teil davon. Ja? Und darauf sind viele jüngere Leute nicht eingestellt, weil sie es nicht, man denkt daran nicht dran. Und das ist eben meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, den erfahrene Ethnologen jüngeren Leuten mitteilen können oder sollten, nämlich sie zu warnen oder sie darauf aufmerksam zu machen, was ihr hier macht, ist nicht ganz risikolos für euch, ja, für eure Seele sozusagen und für euer Identitätsgefühl. Auf jeden Fall für euer kulturelles Gefühl, ja, als, was weiß ich, Bewohner der Stadt Köln, als Bewohner von Zürich oder als Schweizer oder als Deutscher oder was immer.
Ja? Da kommt was in Bewegung, man kann sich nicht, das ist kein Sonntagsspaziergang, das kann
Nein,
man sich
ja Nein, und
so
es
sagen.
Wird durchgeschüttelt, ne? Und manches fliegt zum Busfenster raus, ja.
Michael Opitz, Professor für Ethnologie und scheidender Direktor des Völkerkundemuseums. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie es für Sie gewesen ist, dass Sie das erste Mal das gesehen haben, was Sie eben dann auch erforscht haben. Wie war es denn für die Gegenseite? Also haben Sie sich, nehme ich an, auch darum kümmern müssen, interessieren müssen, wie komme ich denn da an? Ich bin ja ein Besucher. Ja. Kann ich einfach ein Besucher sein oder kann ich auch ein Forscher sein oder so?
Also zunächst, wenn man ankommt, ist man selbstverständlich Besucher und ist ein Fremder. Wo immer man hinkommt und je nachdem, wie geschickt oder blöd man sich anstellt oder wie beweglich man oder unbeweglich man ist, geht sozusagen der Prozess der Befreundung und der Anpassung an die lokale Welt und Kultur unterschiedlich schnell vonstatten. Ja? Aber was für mich sehr wichtig war, Und was ich auch sehr schnell immer gemerkt habe, wo immer ich war, dass die Leute selber auch ein Interesse haben, eine Art ethnografisches Interesse an der Welt, aus der man selber kommt. Und das ist dann eigentlich das Schönste, dass wenn ich bestimmte Fragen habe, sie erraten, dass aus den Fragen heraus das bei uns anders sein muss. Und dann kommen solche Fragen. Und dann entsteht ein Dialog, der gegenseitig ist. Ethnologie ist immer gegenseitig, letzten Endes. Ja, also Ethnographie, ja, also die Forschung an vor Ort und Stelle, ist immer eine gegenseitige Sache. Das ist ein Geben und Nehmen, nämlich von Gedanken, von Ideen. Ja.
Und was kam denn so als erstes? Also haben diese Menschen da schon viele Menschen aus dem Westen gesehen, bevor sie da waren? Oder waren das ganz
also, viele? Wie gesagt, man kommt nicht in Gegenden, wo noch nie jemand gewesen ist. Aber zum Beispiel, als ich bei den Maga, meine zweite längere Aufenthalt, 2,5 Jahre war ich da in dem Dorf ohne Unterbrechung, bin nicht runtergegangen in die Stadt. In der Zeit, in 2 Jahren, bin ich 2 Ausländern begegnet. Einem japanischen Schmetterlingssammler und einem englischen homosexuellen Rekruteur für die Gurke-Einheit. Ja, das war alles, ne?
Das ist ja auch eine wilde Mischung eigentlich. Gut. Muss man so sagen. Ja. Also wer sich da verirrt, verirrt sich oder ist nicht zufällig da.
Und der Brite, der kam vom Hügel runter, ließ sich da ein Tischchen aufbauen und sagte seinem Träger so, jetzt mach mal 4 Uhr Tee, ja. Und dann setzte er sich in sein Stühlchen, schaute sich das Dorf aus der Distanz an und sippte seinen Tee, ja.
Sehr schön. Mhm. Und Sie, ich glaube, dann begegnet man ja auch mit einer gewissen Ambivalenz. Das ist ja dann auch eine Art Eindringling ins System, oder?
Natürlich.
Ich war zuerst da.
Ja, klar. Das nicht so sehr. Man fühlt sich dann doch als Einheimischer und muss dann auch über vieles lächeln oder lachen, was diese Leute dann treiben. Auch der Japaner, dass der da mit so einem Netz da rumläuft und Schmetterlinge fängt, kommt einem als Dörfler und eben als Ethnologen, der schon eine Zeit dort ist, als etwas recht Fremdartiges vor.
Jetzt kommt ja noch dazu, dass, was Sie vorhin gesagt haben, dass mit den weißen Flecken ein Mythos ist, dass es das seit über 100 Jahren nicht mehr gibt. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, genau, exakt herauszufinden, was denn Sache ist bei einem solchen Volk, weil die Zivilisation gewisse Dinge vielleicht zudeckt.
Also wir müssen uns eines klar machen. Ne? Wir haben in Europa ja, es gibt auch hier in der Schweiz natürlich besonders, sehr viel Lokalkolorit. Sehr viel Lokalkultur, ja, in einem Tal ist es so, im nächsten Tal ist es so und so weiter. Und so ähnlich müssen sich das auch im Himalaya vorstellen. Nur, der große Unterschied ist der, dass früher in diesen Gebieten, wo der Ethnologe seine Forschung betrieb, das waren alles Lokalkulturen, alles sehr kleine Kulturen, alles Kulturen ohne Schrift. Alles Kulturen, die nicht an einem großen System wie dem Buddhismus oder dem Christentum oder dem Islam hingen, sondern ganz viele, viele, viele kleine Religionsformen gebildet hatten und sich als eine Gruppe verstanden, innerhalb derer alle Menschen sich kennen. Also das Prinzip der Anonymität, das wir aus den westlichen Industriegesellschaften als das Grundlegende erfahren, ist dort genau das Gegenteil.
Ja? Alle kennen sich.
Jeder kennt jeden. Und jeder ist mit jedem auch verwandt. Ja? Das kommt auch noch hinzu. Also man, nicht nur kennt man sich, sondern man ist sogar verwandt. Das ist letzten Endes eine demografische Tatsache, aber die hat natürlich enorme Auswirkungen auf alle anderen Dinge des Lebens auch.
Ja? Das will eigentlich heißen, dass die Systeme, wenn man sie so nennen will, auch getrennte existiert haben, dementsprechend weniger empfänglich waren für Einflüsse von außen.
Ja.
Womit ich aber mir natürlich auch vorstellen kann, dass es sehr viel schwieriger sein kann, wenn man denn nicht so schnell vorwärts kommt, mit Vertrauen gewinnen, Freundschaften machen, dass man dann eigentlich nie so richtig da weiterkommt, oder?
Also wenn man will, kommt man weiter, ne? Und alle Gesellschaften, die Ethnologie, mit der Ethnologie sich befasst hat, sind in irgendeiner Weise natürlich mit ihren Nachbargruppen auch, haben Ähnlichkeiten und Unterschiede. Dadurch schaffen sie ja überhaupt erst die Identität der kleinen Gruppe, indem sie sich absetzen. Aber die Unterschiede sind oft nicht sehr groß. Manchmal sind sie sehr schroff und extrem, wenn auch zum Beispiel unterschiedliche Sprachfamilien aufeinander stoßen oder so. Aber es sind Übergänge. Es sind Übergänge und diese Übergänge erlauben sozusagen die Wandlungen und Verwandlungen von Gedanken oder auch von Objekten, von der Herstellung von Gegenständen und so weiter zu begreifen, wie die von einem Ort zum anderen sich verändern. Das ist sozusagen ein fließendes sich verändern, ja? Und das ist, obwohl die Lokalkulturen sehr lokalisierbar sind und sehr klein sind, gibt es natürlich immer Nachbarn, die eine gewisse Ähnlichkeit zu einem selber haben und die, von denen man sich dann besonders absetzt, ja?
Ne? Weil man eben anders sein genau. will, muss,
ja.
möchte.
Genau, so ist es, ne? Mhm.
Ja. Wir sprechen über Ihren Besuch bei den Magar gleich nach der nächsten Platte. Sie haben sich was gewünscht von Jacques Offenbach, ein klassisches Stück. Es heißt Polonaise. Was hat es mit dem Stück auf sich?
Also es hat nichts mit Polen zu tun, obwohl ich an der polnischen, tschechischen Grenze geboren bin. Es hat eher was zu tun mit der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, nämlich Köln. Jacques Offenbach ist ein Kölner Jude, der relativ früh nach Frankreich gegangen ist und dann einen ungeheuren Erfolg hatte, vor allen Dingen natürlich auch als Opernmann, den ich aber ob seines außerordentlichen Witzes sehr früh zu schätzen begonnen habe und dessen Musik ich auch sehr liebe und insbesondere diese kleinen Kammermusikstücke, die an sich nicht so sonderlich bekannt sind. Ja.
DRS 3.
Jacques Offenbach mit Polonaise, gewünscht vom heutigen Fokusgast und Michael Oppitz, Professor für Ethnologie und Direktor vom Völkerkundemuseum in Zürich. Herr Offenbach hätte ich jetzt bald gesagt.
Ja, leider nicht. Ja.
Herr Oppitz, wir haben vor Jacques Offenbach ein bisschen darüber geredet, wie Sie zu den Magar gekommen sind in Nepal, dieses Bergvolk. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie reagiert haben, wie die Magar reagiert haben auf Sie. Was haben Sie denn so als erstes gemacht? Haben Sie einfach Notizen gemacht und zugeschaut, beobachtet, exakt beobachtet? Mhm. Oder wie geht man da eigentlich tiefer auch?
Ja, also ich hatte, wenn ich so sagen kann, die Magar habe ich ausgewählt, nachdem ich sehr viel herumgereist war. Ich bin also monatelang im ganzen Himalaya, also Nepal, sagen wir mal, herumgereist mit meiner damaligen Freundin, die auch nach einem ethnografischen Feld suchte. Und dann haben wir im Osten Nepals etwas gefunden, dann aber Ladies First, da habe ich sozusagen ihr das Feld überlassen. Das war eine ganz tolle kleine Gruppe, die Lorongrei. Und ich habe dann die Magar gewählt. Ich hatte von ihnen gehört durch einen Linguisten, der mir erzählte, wie ein Schamane einen Dreifuß durch den Raum schmeißt und das ein glühend heißes Stück und die Leute auseinanderstieben. Und das fand ich beachtlich eindrucksvoll. Und ich wollte gerne eben eine Gruppe studieren, wo der Einfluss des Buddhismus und des Hinduismus praktisch inexistent ist. Mhm. Also eine Lokalreligion oder ein Volk, das eine Lokalreligion besitzt, in der sozusagen schamanistische Praktiken vorherrschen. Und da bin ich dann hingegangen, weil der mir davon erzählt hatte, und dann gefiel mir das also auf Anhieb außerordentlich gut. Und dann habe ich zunächst mal nur mich dazugesetzt. Ja?
Und das durften Sie einfach? Also Sie durften da bei allem mit dabei sein?
Ja, ja. Es war dann auch so, dass einer der religiösen Spezialisten dort, den habe ich Fragen gestellt, vielleicht etwas zu früh, und da sagte er, ja, ich gebe dir gerne Antworten, aber du musst die Sprache erlernen und du musst sicherlich 2 Jahre mein Schüler werden. Okay. Ja? Ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay, das mache ich auch. Ne?
Und gab es gewisse Verhaltensregeln, dass man sagt, nein, das nicht?
Naja, es gibt immer irgendwelche Tabus, zum Beispiel, dass man nie über die Beine einer Person geht, die ausgestreckt sind. Man schreitet niemals über jemandes anderen Beine.
Das wussten Sie schon, oder
das wusste ich zufällig. Aber irgendwann habe ich es natürlich auch gehört, das erste Mal. Und das war mir dann auch komischerweise, als ich in Europa war, was die Leute da einem ständig über die Beine laufen, ja, das hat mich tief schockiert, ja. Also die Einübung in die lokale Kultur, die ergibt sich einfach durch Zeit, ja. Und wann man und wie man dann sozusagen aufzeichnet, das macht jeder anders, ne? Die einen schreiben immer gleich mit, ne? Andere schreiben nachts, andere haben Tonbänder an. Heutzutage kann man sehr viel filmen, ja, das nützt natürlich außerordentlich, ja.
Sie haben sich ja dann aber schon sehr stark fokussiert auf die Schamanen. Also es ging Ihnen weniger um das alltägliche Leben im Sinne von...
Das stimmt nicht.
Nein.
Nein, das stimmt nicht. Mich interessierte die Religion selbstverständlich sehr, die religiöse Praxis, aber im Rahmen des gesellschaftlichen, sozialen Lebens. Ja, das war für mich das A und O. Ja.
Und dann ist der Schamane natürlich eigentlich...
Da spielt er auch wieder eine große Rolle. Ne? Ich habe ein ganz dickes Buch von, 500-600 Seiten geschrieben, wo der Schamanismus nur ganz am Rande vorkommt. Ne? Er kommt aber vor, weil er vorkommen muss letzten Endes. Also diese religiöse Praxis. Ne? Was mich besonders beeindruckt hat, war die ganze Poesie, also die mündliche Überlieferung, die dort zu finden ist. Und das ist ein unglaubliches Reservoir an oralen Traditionen, Mythen, Geschichten, Gedichte, ja, Epen und so weiter. Die sind alle eingebettet in, mit Ausnahme von bestimmten Liebesliedern und so, die also sehr profan sind, die sind eingebettet in eine religiöse Praxis. Die sind Teil der Rituale. Und das ist natürlich jetzt interessant, dass man sozusagen eine mündliche Überlieferung, auch die Musik, die die Leute machen, sieht, nicht als profane Musik, sondern als Bestandteil von ritueller Praxis. Ja? Und das war für mich dann ein sehr wichtiges Moment, die Riten eben nicht nur als Handlungen zu beschreiben, sondern auch die sprachlichen Konstruktionen, ja, die Literatur, wenn man so will, die mündliche Literatur, die diese Leute haben, mit ins Spiel zu bringen als Bestandteil des Gesamten, was man als Ritual bezeichnet, ja.
Also die verschiedenen Komponenten des Lebens, eigentlich.
Ja. Also Sprache und Handlung, ne, zusammen. Ne?
Jetzt sind so schamanistische Rituale ja auch etwas sehr Dynamisches. Da geht viel ab, da passiert sehr viel. Gab es denn auch Momente, wo Sie sich gefürchtet haben? Haben Sie ja auch mal Schiss gekriegt?
Nein, habe ich nicht. Es sei denn, also ich sag nein, jetzt fällt mir natürlich gleich ein, dass es das auch schon gab. Aber das war gewissermaßen eine Anpassungsform. Die gehen nachts nicht durch die Wälder. Da haben die Angst davor, die Leute. Und die Angst ist so gewaltig, dass die auch in Kollektiv sehr ungern durch Wälder gehen. Und wenn sie gehen, dann singen sie meistens und gehen nur gemeinsam. Einer alleine geht nicht durch den Wald nachts. Das hat sicherlich ursprünglich reale Gründe, weil da Tiger und andere wilde Tiere leben, aber vor allen Dingen auch Geister. Und wenn die Leute dann durch so eine Gegend zogen und selber gewissermaßen stigmatisiert waren oder auratisiert waren von ihrer metaphysischen Angst Geistern gegenüber, dann überträgt sich das auf einen. Ja, man kriegt dann auch so einen gewissen Schauder und ist dann froh, wenn man in der Ferne das Feuerlicht eines Hauses sieht. Ja?
Also man ängstigt sich in der Gruppe sozusagen.
Man ängstigt sich mit, wenn man so will. Ja,
okay. Mhm. Ja. Mhm. Wenn Sie sich als Stamm beschreiben müssten, welches wären die drei absolut elementarsten Eigenschaften, die Sie sehen würden bei sich?
Wie, wenn ich Mitglied eines Stammes
wenn
wäre?
Wenn Sie selber ein eigener Stamm wären.
Ich alleine? Mhm. Tja, dann werde ich erstmal sehr traurig, dass ich der Letzte des Stammes bin und dass der sicherlich dann ausstirbt, weil es gibt ja dann keinen zweiten. Wenn ich ein Stamm wäre, dann würde ich versuchen, sozusagen all mein Wissen aufzuzeichnen, ja, weil es nach mir ja keines mehr geben wird oder keinen mehr geben wird, der das beherrscht. Und ich würde vielleicht sogar einen Ethnologen zulassen.
Die letzte Frage. Sie gehen jetzt Ende Januar in Pension.
Ja.
Wenn ich mir jetzt einfach erlauben würde, dass Sie an Wiedergeburt glauben würden, als welches Wesen würden Sie denn am liebsten wiedergeboren werden?
Als Ethnologe, als einer, der etwas intelligenter ist als ich und als einer, der vielleicht 50 Jahre mehr hat, seine Entdeckungen, wenn man so will, umzusetzen in ein sozusagen ein festes, dauerfestes Dokument. Ja. Mhm.
Michael Opitz, ich danke für Ihren Besuch, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Forschung.
Vielen Dank.
DRS3 Podcast.